Ich war noch nie, und ich bin viel gereist, ich war noch nie an einem Ort, der so einen Rausch an Farben, Gerüchen und Geräuschen hat, wie Marrakesch das hat. Es sind diese ja, lehmfarbenen Bauten, der blaue Himmel, die rote Erde, Top-Teppiche und Stoffe in allen Farben. Und dazu der, weiß ich nicht, der Duft von Tee, von Kaffee, von Gewürzen, von zubereiteten Speisen, das Stimmengewirr, die Musikinstrumente, der Ruf des Muezzins. Das ist, ja, Marrakesch ist ein Fest für die Sinne.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reisen, die prägen Podcasts von Umfulana. Hier ist Anthony und ich darf heute Kerstin bei mir begrüßen. Hallo.
Hallo Toni.
Wir machen einen kleinen ungewöhnlichen Start in eine Podcast-Folge, denn ich zitiere mal aus einem deiner Reiseberichte. Wir sprechen heute über Marokko und der startet sehr schön, wie ich finde, mit "Mein Herz hüpft bei der Landung in Marrakesch". Glücklicherweise ist es nicht meine erste Reise nach Marokko und es wird inshallah auch nicht meine letzte sein. Wer schon einmal in Marokko war, der weiß die unglaubliche Vielfalt dieses Landes, weiß zu erzählen von der endlosen Weite der Sahara, dem majestätischen Atlasgebirge, dem überbordenden Grün der Oasen, den pulsierenden Königsstädten, alten Lehmburgen und kilometerlangen Sandstränden entlang des Atlantischen Ozeans. Kerstin, das ist ein wunderschön geschriebener Reisebericht gewesen.
Dankeschön.
Jetzt wollen wir so ein bisschen reingehen in das Thema Marokko. Wir fangen einfach oben an, Landung in Marrakesch. Ist das immer Haltepunkt Nummer 1 auf meiner Reise?
Nein, nicht zwangsläufig. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn man den Südosten oder den Süden des Landes bereisen möchte, dann startet man in Marrakesch. Möchte man aber die Königsstädte oder den Norden des Landes sehen, dann würde man in Casablanca die Reise beginnen.
Und du bist damals in Marrakesch gestartet. Wie ist so der Start? Wie stelle ich mir das vor? Ich komme in Marokko an, ich komme in Marrakesch an. Da ist wahrscheinlich viel los. Es ist sehr, im Englischen würde man sagen, sehr busy überall.
Ja, es ist eine sehr trubelige, hippe und trendige Stadt. Wir haben aus dem Grunde, wenn die Kunden landen, wird ein Transfer arrangiert, der die Kunden am Flughafen abholt und zum Riad bringt, wobei man kann nicht genau bis zum Riad gebracht werden, weil Riad sind unsere kleinen Gästehäuser mitten in der Medina, also der Altstadt von Marrakesch. Und dort kann man nicht mit dem Auto vorfahren und parken, sondern man wird an einem nahegelegenen Punkt abgesetzt und dann kommen Mitarbeiter der Unterkunft, die die Gäste abholen mit Eselskarren oder mit Handkarren, wird das Gepäck verladen und dann geht es über Stock und Stein durch den Wirrwarr der Gassen von Marrakesch zum Riad.
Das ist quasi, Koffertransport ist schon das erste Erlebnis auf der Reise sozusagen.
Ich glaube, das Aussteigen schon aus dem Taxi.
Schön. Bleiben wir mal noch in der Stadt. Wir haben einmal jetzt, okay, ich erkunde die Gassen beim Gepäck wegbringen schon zum ersten Mal, aber wie ist man generell in Marrakesch unterwegs?
Zu Fuß. Marrakesch ist, wie gesagt, es ist ein Bummel durch ein Wirrwarr von Gassen und die sind schon ein Abenteuer für sich, das alle Sinne anspricht. Und die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt und die Attraktion der Stadt liegen eigentlich alle in der Medina von Marrakesch und die wird zu Fuß erkundet.
Wie ist so generell so, ich sag mal, die Atmosphäre? Wir haben schon gesagt, es ist sehr wuselig in der Stadt, aber was macht so wuselig? Also ist auch quasi die ganze Stadt zu Fuß unterwegs?
Na, die Stadt wird unterteilt in eine Altstadt und eine Neustadt. Die Altstadt ist eben die genannte Medina. Die Neustadt wird Gilis genannt. Dort herrscht Autos und Motorräder vor. In der Altstadt dagegen, muss man sich vorstellen, ist die ganze Stadt entweder zu Fuß unterwegs mit Fahrrädern, knatternden Mopeds oder eben mit beladenen Eselskarren.
Das heißt, ich sehe viele Esel auf jeden Fall, wenn ich unterwegs bin.
Ja, und die bahnen sich auch ihren Weg durch die Gassen.
Wie kann ich mir denn die typische Umfulana-Unterkunft in Marrakesch vorstellen? Weil ich finde es ja immer sehr schön, bei euch über Unterkünfte zu sprechen. Was habt ihr so? Was sticht meinetwegen auch so heraus?
Ja, Marokko macht es tatsächlich einem Reiseveranstalter wie uns sehr leicht, schöne Unterkünfte zu finden, die auch noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Denn jeder, der Marokko bereist, darf sich auf einen Aufenthalt in einem sogenannten Riad wirklich freuen. Das ist ein kleines Stadthaus mit wenigen Zimmern und sehr persönlichem Service. Von außen wirken diese Unterkünfte oft unscheinbar. Es sind hohe, fensterlose Mauern in engen Gassen Und man denkt sich eigentlich, wenn man dorthin geführt wird, was soll ich hier tun? Tritt man dann jedoch durch eine schwere Holztür, öffnet sich zumeist ein prachtvoller Innenhof, der häufig mit Orangenbäumen, mit Springbrunnen und kunstvollen Mosaiken verziert ist. Und es ist so ein bisschen ein Traum von Tausend und einer Nacht, das einen dann erwartet. Und ja, ich habe erwähnt, es gibt wenige Zimmer. Der Service ist sehr persönlich. Viele Riads sind inzwischen in europäischer Hand. Fast jedes Riad verfügt über eine wunderschöne Dachterrasse mit Blick über die Dächer der Altstadt. Und das ist ein wunderbarer Ort zum Verweilen und auch für das Frühstück gedacht. Und die Zimmer sind meist sehr individuell gestaltet und einfach außergewöhnlich schön. Also jeder darf sich auf ein Riad freuen.
Wir starten in Marrakesch. Ihr bietet ja generell bei Umfulana verschiedene Routen an. Wie sieht so eine klassische Reiseroute meinetwegen aus? Wie bahnen wir uns unseren Weg durch Marokko?
Ja, man muss vorher entscheiden, ob man den Fokus auf Stadt oder Landschaft legen möchte. Legt man den Fokus auf Stadt oder Städte, dann wäre die nördliche Route mit den Königsstädten zu empfehlen. Legt man den Fokus mehr auf Landschaft, dann wäre die südöstliche oder die südliche Route zu empfehlen. Also das ist letztendlich die grobe Einteilung des Landes.
Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit den Städten an. Ich lege meinen Fokus jetzt auf die Städte. Wie läuft es ab?
Ja, dann würde man in Casablanca mit der Reise beginnen und würde dann, Casablanca ist nicht wirklich attraktiv, das hat noch diesen Anmut von Humphrey Bogart, aber ist tatsächlich eine große Industriestadt, die ist durch ein Erdbeben mal sehr zerstört worden und seitdem sehr modern mit unglaublich viel Verkehr. Wenn man spät abends landet, dann muss man eine Nacht dort übernachten, kann sich dann noch die Moschee anschauen am nächsten Tag und dann würde man den Mietwagen übernehmen und letztendlich nach Fes, die erste der Königsstädte, fahren. Bei den Königsstädten sollte man beachten, es sind alle vier, bei allen vier handelt es sich um ehemalige oder aktuelle Hauptstädte der verschiedenen Dynastien. Und jede Stadt hat einen völlig eigenen Charakter, eine eigene Farbe und auch eine eigene spezifische Rolle in diesem Land. Und ja, als erstes würde man nach Fes kommen. Das ist die älteste der vier Städte und eigentlich das kulturelle Herz des Landes. Hier sind viele Intellektuelle, die sich hier niedergelassen haben. Der Besucher fühlt sich in Fes letztendlich ins arabische Mittelalter zurückversetzt. Die Medina von Fes ist, oder der Souk ist noch älter und noch ursprünglicher als der in Marrakesch. Das Wahrzeichen von Fes sind die Gerberviertel, wo noch Leder gefärbt wird wie vor 1000 Jahren. Die Besucher bekommen immer Minzblätter mitgegeben, weil es fürchterlich stinkt. Aber es ist wirklich interessant zu sehen, wie die Arbeiter und Handwerker da noch in diesen Lehmtöpfen stehen und das Leder färben. Und außerdem hat Fes die älteste Universität der Welt.
Oh, kann man die besichtigen?
Also kann Nein, leider nicht.
Nur für eingeschriebene Studenten.
Genau. Die Farbe der Stadt ist blau, bekannt nach den typischen Fes-Mosaiken. Ja, und wie gesagt, das ist das kulturelle Zentrum.
Aber das fand ich generell spannend, dass du gesagt hattest, jede Stadt hat eine eigene Farbe. Also wir sprechen wirklich in Farben. Also meinetwegen, Fes wissen wir jetzt, ist blau, die anderen sind jetzt grün-gelb-rot?
Oder? Ja, Marrakesch ist die rote Stadt,
okay.
Weil alle Lehmbauten in roter Farbe sind in Marrakesch. Und das ist in der Medina auch tatsächlich vorgeschrieben. Meknes steht immer so ein bisschen im Schatten von Fes, liegt sehr in der Nähe, besticht jedoch durch eine ganz entspannte Atmosphäre, ist viel weniger touristisch als die anderen Städte. Das Wahrzeichen von Fes ist das gewaltige Stadttor Bab Mansur. Die Farbe von Fes ist grün, das ist die Farbe des Islam. Und in Meknes sind fast alle Dächer grün. Es sind grüne Keramikdächer.
Ach, das ist aber ein schönes Stadtbild. Dann,
ja.
Also.
Und wenn Fes die blaue Stadt ist, Marrakesch die rote, Meknes die grüne, Rabat ist
die gelbe?
Die blau-weiße Stadt.
Ach,
ja, das ist die Farbe, wie der Ort ist. Rabat ist die einzige Stadt, die am Meer gelegen ist. Das ist das heutige Regierungssitz und auch die heutige Hauptstadt des Landes und ist das politische Zentrum. Ja, und dadurch, dass die Stadt am Meer gelegen ist, ist es diese typische weiß-blaue.
Hattest du so eine Stadt auf deinen Reisen, wo du gesagt hattest, das ist die, die ich eigentlich quasi immer mit als erstes erwähne, wenn ich gefragt werde, was mir so an Marokko so gut gefallen hat?
Also, auf jeden Fall Marrakesch.
Ja, warum?
Marrakesch spricht einfach alle Sinne an. Ich war noch nie, und ich bin viel gereist, ich war noch nie an einem Ort, der so einen Rausch an Farben, Gerüchen und Geräuschen hat, wie Marrakesch das hat. Es sind diese ja, lehmfarbenen Bauten, der blaue Himmel, die rote Erde, Top-Teppiche und Stoffe in allen Farben. Dazu der, weiß ich nicht, der Duft von Tee, von Kaffee, von Gewürzen, von zubereiteten Speisen, das Stimmengewirr, die Musikinstrumente, der Ruf des Muezzins. Das ist, ja, Marrakesch ist ein Fest für die Sinne, finde ich.
Und das als wuselige Großstadt. Schön.
Ja, und ich muss auch sagen, immer, wenn ich nicht in Marokko generell, aber in Marrakesch noch mehr, immer wenn ich da bin, kann ich nicht aufhören zu fotografieren. Und ich war schon oft da. Aber es ist um jede Ecke ein magisches Motiv und jeder Schuss ist ein Treffer.
Also für alle Hobbyfotografen, die da draußen unterwegs sind, ist es genau der richtige Anlaufpunkt. Vielleicht können wir, wenn wir gerade so bei dem Thema Städten sind, auch mal auf das Thema, das ist mir persönlich immer sehr wichtig, weil ich im Urlaub auch gerne selber fahre, auf das Thema Selbstfahrer kommen. Man kriegt ja manchmal schon in europäischen Städten davon abgeraten, selber unterwegs zu sein mit dem Auto, weil es so wuseliger Verkehr ist. Wie muss ich mir das in Marokko vorstellen?
Na, abgesehen von Casablanca und Marrakesch ist der Verkehr sehr überschaubar. Das Land hat eine gute Infrastruktur. Es ist sehr einfach, sich in diesem Land fortzubewegen. Die Routen sind gut, Straßen sind gut ausgezeichnet. Es empfiehlt sich nur nicht, in die Medina von Marrakesch zu fahren, was wir aber auch für die Kunden vermeiden, sondern sie werden, wie gesagt, wenn sie ankommen, abgeholt, dann werden sie zur Mietwagenstation gebracht, wenn sie dort abreisen und können dann das Auto übernehmen. Aber abgesehen davon ist es ein ideales Selbstfahrerland tatsächlich.
Das ist doch sehr gut für alle, die gerne unterwegs sind.
Nur die Geschwindigkeitsbegrenzung sollte man einhalten, weil das wird sehr stark kontrolliert.
Jetzt, weil wir einmal im Norden unterwegs sind, wir haben die Königsstädte, über die wir jetzt so gesprochen haben. Was haben wir noch im Norden? Weil es wird ja nicht alles nur durch die Städte quasi geprägt.
Nee, der Norden ist auch noch geprägt durch das Riffgebirge und die Mittelmeerküste. Es hat also hier auch noch es ist letztendlich zum Wandern und Strand, würde ich sagen. Also es hat einen sehr mediterranen Einfluss und es gibt natürlich Tanger, das immer als das Tor zu Afrika beschrieben wird. Hier treffen Mittelmeer und Atlantik aufeinander und Tanger hat einfach was sagt man dazu?
Weiß ich nicht, ein Küstenvibe?
Ein Vibe auf jeden Fall, als das Tor nach Afrika, wenn man mit der Fähre aus Spanien kommt. Und dann gibt es noch Chefchaouen und Tetuan, das sind noch zwei Städte, eine davon ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Die sind aber beide stark von auch andalusisch-arabischer Architektur geprägt und liegen im Riffgebirge. Und sie haben ein deutlich kühleres Klima, genau. Sie sind grüner und deutlich niedriger von den Temperaturen als der Rest des Landes.
Ist das, wenn ich Riffgebirge höre, da höre ich direkt wieder, wie meine Freunde Wanderschuhe anziehen. Also ist es klassisch auch dazu dann gedacht, dass ich meinetwegen eine kleine Wanderung da durchmachen kann?
Genau, sehr gut zu machen. Aber Wanderungen gibt es viele, die man in Marokko machen kann.
Ah, okay, also es ist nicht ans Riffgebirge gebunden dann selbst. Was könnte ich alternativ?
Na, im Süden des Landes gibt es schon auch in der Todra-Schlucht, in der Dades-Schlucht und in dem Drahtal viele Wandermöglichkeiten, auch in den Oasen, im Tal der Rosen. Es gibt da unzählige Möglichkeiten.
Jetzt hast du natürlich elegant in die nächste Region übergeleitet. Dann lass doch einfach vom Norden Richtung Süden gehen. Da haben wir generell mehr Bergregionen. Was macht den Süden des Landes dann so aus? Wir haben im Norden dieses Städtische. Wie ist es im Süden?
Wie beschrieben schon, ist der Norden eher grün und mediterran. Und im Süden und Südosten des Landes findet man das klassische Bilderbuch Marokko einfach. Das Land der Kasper, der befestigten Lehmburgen, der Altstadtviertel, der tiefen Schluchten und natürlich der Sahara. Es hat einfach dramatische Übergänge von Hochgebirge, von Stein, von Sandwüste, dazwischen diese überbordend grünen Oasen. Das ist das, was man sich unter Marokko, glaube ich, so klassisch vorstellt.
Und ich komme an alles ran. Also das ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen das Entscheidende an Reisen, dass ich quasi wirklich überall nah ran kann. Also ich kann wirklich meinetwegen in die Oasen, ich kommen überall hin.
Ja, wir haben verschiedene Oasenstädte, die wir anbieten. So haben wir im Südosten Skoura, eine bewirtschaftete Oase mit sehr schönen Unterkünften, wo dann Touren in die Oase angeboten werden. Das heißt, man geht zu Fuß mit einem Guide und sieht auch die Bewässerungskanäle und was hier angebaut wird und Granatäpfel und sieht halt wirklich die Bauern auf dem Feld und die Frauen in bunten Tüchern auf dem Feld arbeiten. So, dass die sehr schön zu besichtigen sind, ja.
Ist es das auch, was in der Unterkunft dann meinetwegen, sage ich mal, aufgetischt wird? Also das, was im Süden angebaut wird? Ich habe zum Frühstück die Granatapfel bereit liegen und starte
damit. Genau, und natürlich Datteln, das ist der Süden und Südosten, ist halt ein Meer von Tausenden von Dattelpalmen oder Hunderttausenden wahrscheinlich von Dattelpalmen. Deswegen gibt es in Marokko überall und an jeder Stelle Datteln.
Haben wir auch da jetzt vielleicht eine Unterkunft, die dir besonders im Kopf geblieben ist, gerade so Richtung Süden, über die du noch ein, zwei Sachen verlieren möchtest?
Ja, ich... Sind wir schon bei der Sahara? Da hätte ich natürlich eine Unterkunft.
Dann lass in die Wüste gehen.
Okay. Ja, die Sahara, es gibt zwei große Wüstengebiete in Marokko. Das ist einmal die Gegend um Merzouga und die um Mhamit. Wir haben uns gegen Merzouga entschieden, weil es sehr leicht erreichbar ist und damit halt auch Busladungen voll Touristen hat und sehr touristisch ist, und sind deswegen in die Region um Mhamit gegangen, die weitaus schlechter zugänglich ist, weiter entfernt von Marrakesch ist. Also man kann hier nicht in 6 Tagen Marrakesch die Wüste und Oasen in einem machen. Es ist schon ein Stück zu fahren. Und ja, wir haben dieses weniger zugängliche Wüstengebiet gewählt, haben dann eine Unterkunft, zu der man auch nochmal 60 Kilometer durch die Wüste fährt, ein Zeltcamp, was wunderschön, außergewöhnlich, was so sehr authentisch ist, aber ohne diesen folkloristischen Schnickschnack, sondern so, ja, es hat schöne Teppiche, es hat schmiedeeiserne Betten, es hat auch jedes Zelt ein eigenes Badezimmer, ist aber dennoch ein sehr authentisches Wüstenerlebnis. Am Abend werden Laternen und Kerzen aufgestellt und Lagerfeuer gemacht. Das ist sicherlich eine Unterkunft, die ich auf jeden Fall empfehlen würde.
Wie lange, das habe ich mich relativ häufig jetzt schon gefragt, wenn es um so Wüstenunterkünfte geht, wie lange bleibe ich denn idealerweise immer da? Weil ich habe immer das Gefühl, gut, das ist die Wüste. Ich werde nicht so super viel andere Sachen sehen und entdecken können? Oder bleibt man da über 3 bis 5 Tage, weil jede Nachtwanderung ist irgendwie nochmal anders? Also wie stelle ich mir das vor?
Na, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Hm. Die meisten Kunden bleiben 1 oder 2 Nächte und fragen mich dann auch bei 2 Nächten, ja, was sollen wir denn da tun? Ja. Das ist auch durchaus eine berechtigte Frage. Ich persönlich finde die Wüste magisch und ich könnte da stundenlang einfach ein bisschen durchtrammeln, mir den Sand durch die Finger rieseln lassen und einfach dieses wechselnde Licht und die Dünen wechseln ja auch immer. Die Düne, die ich morgens sehe, ist nicht mehr die gleiche, die ich abends sehe, weil durch den Wind die Spiele wieder anders sind. Man kann in der Wüste natürlich auch noch Kamel reiten, wer das möchte. Es gibt immer mehr Menschen, die das ablehnen, wobei ich sage, diese Kamele leben in der Wüste und wenn man da mit einem Partner zusammen die Düne hoch auf einem Kamel reitet, ist das durchaus ein schönes Erlebnis. Ansonsten kann man noch ein kleines Wüstendorf besichtigen, was in der Nähe des Camps liegt. Und die Campbetreiber kennen diese Menschen dort sehr gut und kann sich dann noch ein Dorf anschauen. Aber tatsächlich viel mehr Aktivitäten gibt es jetzt nicht. Es gibt Camps in Marokko, da kann man Quad fahren und Ähnliches. Das haben wir vermieden, das wollen wir nicht anbieten. Von daher ist das sehr individuell zu überlegen, was man möchte. Man kann natürlich auch wunderbar während der heißen Nachmittagsstunden im Zelt Karten spielen, lesen und einfach ein bisschen entspannen, aber das muss jeder selber entscheiden.
Es klingt so, als wäre es eher zum Runterkommen generell gedacht, wenn ich meinetwegen auch vorher die Hektik von Marrakesch genossen habe, ein gutes Kontrastprogramm. Dann lass uns mal die Wüste verlassen und Richtung Osten weitersteuern, weil auch der Südosten in Marokko ist normal eine eigene besondere Region.
Also der Südosten des Landes ist zum einen geprägt durch Hochgebirge, Stein- und Sandwüste, aber auch durch die Straße der Kaspas oder überhaupt, es ist das Land der Kaspas. Kaspas sind befestigte Lehmburgen oder ganze befestigte Altstadtviertel. Die Kaspas sind, wie gesagt, aus Lehm gebaut, werden zum Teil noch bewohnt, sind oft mit Teppichen verziert und ausgelegt und sind besuchbar zum Teil. Und eine der bedeutendsten ist Eid Ben Haddo. Das ist tatsächlich UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist ein herausragendes Beispiel traditioneller Lehmbauarchitektur. Eid Ben Haddo ist auch ein weltberühmter Drehort für Filme wie Der Gladiator. Ja, ein befestigtes Dorf aus zahlreichen verschachtelten Lehmhäusern, sehr schön zu besichtigen. Der Ort selber, viele unserer Kunden halten hier für eine Nacht, weil es einfach auf dem Weg liegt und sonst zu weit zu fahren ist. Der Ort selber ist sehr touristisch und wird von vielen Bussen angefahren. Ein Hotel reiht sich an das andere. Dennoch ist er einen Stopp wert aufgrund dieser wirklich außergewöhnlichen Kasper, die es zu besichtigen gibt und für die man durchaus 2 Stunden einplanen kann.
Das ist ja auch eine, also aus der Architektur heraus generell ja spannend zu sehen, dass das dann einfach da eingesetzt ist. Komme ich rein? Also komme ich wirklich innen, kann mir das quasi einmal von innen wie außen angucken?
Genau. Ja, nicht in alle Teile, weil einige nicht abgesichert sind, aber in viele Teile kann man besichtigen und ja.
Ist auf jeden Fall ein Stopp wert.
Auf jeden Fall.
Wie stelle ich mir eigentlich das Ländliche, weil wir gerade vorhin so schön bei den Städten so eingetaucht sind, wo du sehr bildlich uns erzählt hast, das ist quasi die Stadt für alle Sinne, wenn wir über Marrakesch sprechen. Wie stelle ich mir denn so die ländlicheren Regionen vor, was das Treiben angeht? Ist es sehr ruhig, ist es sehr entspannt oder ist es dann, sobald ich in ein Dorf komme, auch sehr belebt?
Nein, es ist dann sehr ruhig. Also es ist wirklich, diese Quirligkeit gibt es in den Städten. Auf dem Dorf oder auf den Dörfern bietet sich den Gästen ein ganz anderes Bild. Das ist, geht alles sehr ruhig von sich, vor sich. Die Menschen arbeiten auf den Feldern oder in Geschäften. Man wird dort auch nicht mehr angesprochen, sondern kann ganz in Ruhe und entspannt reisen. Lediglich vor Sonnenuntergang, wenn der Muezzin ruft, kann es noch mal etwas trubeligere Szenen geben. Aber an sich ist das Leben dort sehr entspannt und ruhig.
Merke ich das auch an den Menschen? Also weil ich stelle mir jetzt gerade vor, in den Städten, okay, es hat einen Grund, es sind viele Leute, dass es dort wuselig ist, aber vielleicht ist es da auch viele junge Leute, die meinetwegen auf die Universitäten gehen. Und im Land, wenn es dann ruhiger ist, ist es vielleicht, ich sag mal, mehr gesetztere Leute. Merke ich so einen kleinen Unterschied oder würdest du sagen, das ist in Marokko sehr einheitlich?
Nein, es ist ein Riesenunterschied. In den Städten sind die Menschen einfach auch Touristen gewöhnt. Die sind unsere Kleidungsformen gewöhnt, die kleiden sich zum Teil selber so und auf dem Land ist es doch sehr viel traditioneller und auch gesetzter sowieso, wie du gesagt hast.
Haben wir noch im Südosten eine Kleinigkeit, die wir erwähnen sollten, wo du sagst, das lege ich immer jedem ans Herz, der mir zuhört?
Ja, es ist dann das Drahtal. Die Drah ist ein Fluss und entlang dieses Tals erstreckt sich ein Gebiet mit wirklich Hunderten von wunderschönen Oasen. Und es sind nicht Hunderttausende, es sind Millionen von Dattelpalmen.
Ist es wie bei den Wüstencamps? Also kann ich übernachten? Kann ich dort sein? Kann ich dort bleiben?
Genau, wir haben auch da verschiedene Unterkünfte. Das sind dann oft so ein bisschen wie Landgüter. Hier findet man dann auch große Pools zum Entspannen und ja.
Alles, um einen entspannten Urlaub zu haben im Drahtal.
Genau.
Dann lass uns mal so ein bisschen in dein, ich sag mal, mehr in dein Handwerk jetzt kommen, wenn du Kunden eine Reise zusammenstellst. Welche Route eignet sich denn am besten für Marokko-Einsteiger? Weil du hast vorhin schon gesagt, in 6 Tagen alles durchprügeln, das ist auf keinen Fall zu empfehlen. Womit fange ich denn an?
Na, das kommt eben auf den Fokus Stadt oder Landschaft an. Entweder für Einsteiger eignet sich entweder die Königsstädte-Tour oder eben, wir haben so eine 14-tägige Tour durch den Süden oder Südosten des Landes. Das sind klassische Einsteigertouren. Man kann es natürlich auch verbinden zu einer 3-wöchigen Tour, dann ist es unsere große Rundreise und die würde beides verbinden. Also würde man praktisch in Casablanca starten, würde dann die Königsstädte machen, würde dann herunterfahren nach Marrakesch und dann weiter in den Süden über die Sahara und wieder zurück.
Ich meine, gut, wir kennen es von Umfulana ja generell. Ihr plant ja auch sehr gerne individuell. Also wenn ich sage, ich würde gerne nur Marrakesch und nur, keine Ahnung, Casablanca machen und dann die Wüste mitnehmen, wäre das aber auch kein Problem. Das ist fahrmäßig alles gut umsetzbar, sage ich mal.
Genau. Und wir stellen ja gerne individuell alles für den Kunden zusammen, wie er es abgestimmt auf seine persönlichen Interessen und Vorlieben. Wir können auch sehr hochwertige Unterkünfte berücksichtigen. Die gibt es nicht überall. Also diese Riads sind gehobene Mittelklasse. Es gibt aber auch noch sehr hochwertige Unterkünfte, die sind aber nicht flächendeckend, sondern dann muss man ein bisschen ausgesucht schauen.
Jetzt gerade, weil wir es nochmal zum Thema Unterkünfte haben, da fällt mir jetzt gerade noch ein, da haben wir bei den Wüstencamps gar nicht drüber gesprochen. Wie übernachte ich denn eigentlich in einem Wüstencamp? Ist es sehr komfortabel trotzdem? Ist es eher so, wie ich mir Camping bei uns in Europa vorstelle? Wenn wir jetzt einmal gerade beim Thema Komfort sind, ist ja keine schlechte Frage.
Ja, wir haben ein eher elegantes Wüstencamp ausgewählt. Ich habe schon gesagt, ohne den folkloristischen Schnickschnack. Dafür aber elegant, komfortabel und dennoch authentisch. Und die Kunden schlafen in Zelten, die auch weit genug voneinander entfernt sind, sodass jede Privatsphäre gewährleistet ist. Und es stehen schmiedeeiserne Betten und Ledersofas in den Zelten. Es gibt ein sehr hochwertiges und gutes Essen. Auch die Materialien sind recht hochwertig. Es sind Teppiche im Camp ausgelegt und abends wird das Camp oft mit unzähligen Laternen und Kerzen beleuchtet. Also es ist durchaus hochwertig, aber dennoch authentisch Wüste und Sahara abgestimmt.
Schick und einfach, würde ich es jetzt einfach so zusammenfassen?
Ja, schick und mitteleinfach.
Mitteleinfach, sehr schön. Thema Reisezeit ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Das spreche ich eigentlich bei jeder Reise an. Was würdest du empfehlen? Weil ich stelle mir natürlich vor, als Europäer, der schnell mit Hitze zu kämpfen hat, ist der Sommer jetzt nicht ideal.
Das ist auch genauso. Ja. Also gute Reisezeit ist von März bis Mitte, Ende Juni, je nachdem, wie hitzeverträglich man ist. Im Juni wird es schon wärmer und dann wieder von September bis Dezember. Die Sommermonate sparen die meisten unserer Kunden aus. Wir haben jedoch auch eine Reise für den Sommer aufgelegt, weil wir ab und zu Kunden haben, die tatsächlich auch mit ihren Kindern den Sommer in Marokko verbringen wollen. Dann ist diese Reise aber eher ausgerichtet auf das Hochgebirge, die Topkapı-Region und die Küstenregion.
Generell Badeurlaub haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich dachte, das liegt auf der Hand, das in Marokko auf jeden Fall möglich ist. Es wird viele Strände auch geben, oder?
Es gibt tausende Kilometer Strände, aber es ist der Atlantik.
Okay.
Der ist immer ein bisschen kühler. Ist
immer frisch und eher für die Hartgesonnenen, okay.
Genau, Surfer. Es gibt halt viele Surfer, die auch gerne nach Marokko gehen.
Ah, okay, also ein Surferparadies. Mhm. Wenn wir einmal die Reisezeit haben, lass uns mal besprechen, wann sich die Leute am besten bei dir melden. Weil wir sprechen ja immer davon, viele Sachen sind dann meinetwegen auch, man kommt zu kurzfristig, man kann bestimmte Dinge nicht umsetzen. Also wenn ich sagen will, ich möchte es bestmöglich planen, wie weit im Voraus melde ich mich bei dir?
Ja, im April und in Oktober, also zu den Oster- und Herbstferien, kann es immer eng werden. Da ist schon ein halbes Jahr Vorlauf gut. Bei den anderen Zeiten können wir eigentlich entspannt auf viele Alternativen zurückgreifen, sodass wir immer was finden. Also ich sag mal zwischen 3 bis 6 Monaten.
Alles klar. Kerstin, dann vielen lieben Dank, dass wir so ausgiebig über Marokko gesprochen haben. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, dann wahrscheinlich wieder Marrakesch, oder? Wenn du jetzt nochmal fährst.
Ja, wobei wir haben noch nicht über den ganz tiefen Süden gesprochen.
Ja, dann lass uns doch noch sehr gerne über den ganz tiefen Süden sprechen. Warum müssen wir da denn jetzt hin, als Abschlusstipp sozusagen?
Das ist die Ursprungsregion der Berberstämme. Das sind die Ureinwohner Marokkos eigentlich. Und diese Region ist landschaftlich wunderschön, auch mit Oasen, hohen Bergen, sehr, sehr abwechslungsreich. Und sie hat vor allen Dingen, wir haben eben über die Straße der Kaspers gesprochen, aber hier gibt es viele Agadire. Das sind Speicherburgen, das sind auch Lehm- oder Steinbauten. Und die dienten den Berbern jahrhundertelang als Speicher für Getreide, Öl, Wolle und auch Dokumente. Und das sind so wie ja uneinnehmbare Festungen, die auf einem Felsen ganz oben liegen. Und jede Familie aus dem umliegenden Dorf besaß dort ihren eigenen Speicher und hat dort wirklich bevorratet. Und das sind einfach, neben der wunderschönen Landschaft sind diese Agadire, die es nur tief im Süden des Landes gibt, zu besichtigen. Wir haben dort am Toudi als Etappenziel. Ein Ort mit wenigen Einwohnern, der wie ein Nest am Berg klebt und zwei dieser Speicherburgen, dieser Agadire eben hat, die besichtigt werden können. Die Unterkünfte dort sind ein bisschen rustikaler und es gibt auch nur sehr, sehr, sehr wenige. Aber man kann dort mit einem Führer diese beiden Agadire besuchen und zudem, wenn man möchte, macht der ein Picknick am Fluss und fängt dort an, Brot zu backen und Tee zu bereiten, während man im Fluss schwimmen kann. Also das ist auch eins meiner, das ist so ein Tipp für Wiederholer, sag ich mal. Das ist keine klassische Einsteigerreise, sondern der tiefe Süden des Landes ist sehr, sehr authentisch, sehr abwechslungsreich und wird oft für Fortgeschrittene oder für Wiederholer.
Für den zweiten Teil der Marokko-Reise dann sozusagen. Ja, dann mit diesem Tipp bedanke ich mich sehr bei dir, Kerstin.
Ich danke dir.
Ich freue mich dann, wenn wir wieder irgendwann mal über Marokko sprechen nach deiner nächsten Dienstreise.
Sehr gerne. Tschüss.
Und jetzt seid ihr bereit für euer eigenes Abenteuer? Umfulana ist euer Spezialist für maßgeschneiderte Rundreisen. Hier gibt's keine Reisen aus dem Katalog und keine Gruppenreisen. Stattdessen entdeckt ihr die Welt, ganz individuell als Selbstfahrer oder mit privatem Guide. Erfahrene ExpertInnen übernehmen Planung, Buchung und kümmern sich um die perfekte Route bis ins kleinste Detail. So bekommt ihr alle Leistungen bequem aus einer Hand. Lasst euch auf umfulana.de inspirieren oder vereinbart direkt eine kostenfreie persönliche Beratung. Das Team von Umfulana freut sich auf euch.